Ich muss euch nicht davon überzeugen, dass wir in einer Welt leben, in der wir Leid und in der es Leid und Schmerz gibt. Jeder einzelne Mensch hier in diesem Raum hat Leid und Schmerzen schon erlebt, und zwar in unterschiedlichster Weise. Unterschiedlich stark, unterschiedlich oft, ist nicht alles pauschal über einen Kamm zu scheren, aber jeder einzelne Mensch hat, sobald er geboren wird, Leid erlebt. Es ist eine Prognose, eine Tatsache, der wir alle gegenüberstehen. Und wir erleben das Leid in dieser Schöpfung nicht nur selber, sondern wir sehen es auch genauso an unseren Kindern, an unseren Eltern, unseren Freunden. Wir hören davon in Nachrichten, lesen es in der Zeitung und wir wissen, dass Leid die komplette Menschheitsgeschichte geprägt hat. Es gibt Statistiken mit den größten Naturkatastrophen, die geschehen sind. Erdbeben, die in einer Nacht 250.000 Menschenleben auslöschen. Tsunamis, Hungersnöte, Dürren. Die Welt und die ganze Weltgeschichte liegt im Leid. Krankheiten, Naturkatastrophen, Unfälle, Tod und Brutalität. Wenn wir dieses Leid in der Welt sehen, wahrnehmen und vor allem, wenn es unsere Angehörigen, unsere Freunde oder uns selbst trifft, dann gibt es eine Frage, die schnell aufkommt. Und zwar ist es die Frage nach dem Warum. Warum passiert das? Warum passiert das mir? Warum passiert das jetzt? Warum passiert es so hart? Warum tut es so weh? Warum, oh Gott? Wir Menschen haben kein Recht, unseren Schöpfer anzuklagen und in Frage zu stellen, wie er mit uns als Sündern und wie er mit seiner Schöpfung umgeht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Frage nach dem Warum nicht immer eine Anklage Gottes ist. Warum zu fragen, muss nicht gleich mit einem Vorwurf verbunden sein. In den Psalmisten, in den Gebeten dieser Glaubensväter finden wir an ganz, ganz vielen Stellen die Frage, warum? Gott, warum? Warum, Herr? Wie lange noch? Warum schläfst du? Warum bist du aus meiner Perspektive so weit weg? Sogar Jesus Christus hat als Gottmensch am Kreuz nach Warum geschrien. Warum hast du mich verlassen? Jesus hat Warum gefragt und hat dabei nicht gesündigt. Ich bin der Meinung, dass der Schrei unseres Herzens und die Frage nach dem Warum letztendlich unseren inneren Schmerz ausdrückt, wenn wir Leid erleben, und die Trauer, wenn unser Leben von Schwierigkeiten heimgesucht wird. Und die Frage nach dem Warum beschreibt letztendlich unsere Sehnsucht nach einer Welt und nach einem Leben ohne Leid. Dann fragen wir, warum? Gott, in mir, das tut mir weh. Das macht mich traurig. Und ich spüre in mir den Wunsch nach einer Schöpfung mit vollkommener Freude, die nicht durch äußere Ereignisse wieder getrübt wird. Ich sehne mich nach einem Ort, wo keine Tatsache mein Herz bricht. Gott, warum? Auf diese Frage erhalten wir in den allermeisten Fällen keine persönliche Antwort. Und Gott ist uns auch keine individuelle Antwort schuldig. Wenn Gott dir durch das Leid in deinem Leben etwas klar machen möchte, dann wird er das hinbekommen. Da musst du nicht verzweifelt danach suchen. Gott hat Mittel und Wege, dass er dir ganz klar sagen kann, deswegen ist das passiert, das habe ich damit vor. Entweder in dieser Situation oder in Zukunft. Aber meistens tut er das nicht. Und meistens bleibt uns ein Ertragen von dem, was wir erleben. Das bedeutet aber nicht, dass die Bibel generell keine Antwort auf die Frage, warum gibt es Leid in dieser Schöpfung gibt. Die Schrift, und das werden wir heute in unserem Text entdecken, gibt uns eine Antwort, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Denn es war nicht immer so. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und in 1. Mose 1, Vers 31 heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Die Welt, wie wir sie heute sehen und erleben, war nicht immer so. Wie kam es dazu? Unser Predigttext wird uns heute drei Perspektiven geben. Wir werden durch unseren Text einen Blick in die Gegenwart bekommen. Wie sieht es jetzt aus? Wie nimmt Gott diese Schöpfung wahr? Unser Text gibt uns eine realistische, ehrliche Darstellung der Welt, in der wir Menschen leben, ohne es schön zu reden und ohne uns Christen irgendwie mit auf den Weg zu geben von, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm und ihr seid doch gerettet und deswegen ist alles gut. Die Bibel gibt uns eine ehrliche Darstellung von der Welt, in der wir leben. Gleichzeitig werden wir durch unseren Text einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wie kam es dazu? Wie kam die Welt in den Zustand, in dem sie sich jetzt befindet? Und das ist das noch viel Entscheidendere, der Text gibt uns einen Ausblick in die Zukunft. Wie wird es weitergehen? Was haben wir als Kinder Gottes zu erwarten? Der Text wird uns einen Ausblick in die Zukunft geben und uns eine Verheißung darstellen, die Gott seinen Kindern durch Jesus Christus im Evangelium gibt, ein Versprechen, das mit der Welt zu tun hat, in der wir leben. Punkt 1, der Zustand der Schöpfung. Wir finden in den Versen 19 bis 22 in jedem einzelnen Vers eine Beschreibung dessen, in welchem Zustand sich die Schöpfung aktuell befindet. Und im Kern davon stehen zwei Aussagen, eine in Vers 20 und in Vers 21. In Vers 20 finden wir folgende Beschreibung über den jetzigen Zustand. Dort heißt es, die Schöpfung, das heißt die materielle, physische Welt, in der wir leben, die wir sehen, die wir wahrnehmen, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Das ist die erste Tatsache. Die zweite Sache, die wir finden in Vers 21 ist, positiv ausgedrückt mit der Hoffnung, dass die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens oder von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das sind die zwei Beschreibungen, die die Schrift hier über unsere Welt macht. Erstens, sie ist der Nichtigkeit unterworfen und sie ist ein Sklave von Vergänglichkeit. Was hat es mit der Nichtigkeit auf sich? Dieses Wort Nichtigkeit hat verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten und Nuancen. Nichtigkeit, in manchen Übersetzungen steht auch Vergänglichkeit. Es meint aber nicht nur die Tatsache, dass Dinge in der Schöpfung zu Ende gehen, sondern, und das ist eben mit der Nichtigkeit ausgedrückt, es ist ein Zustand, der oft zwecklos, vergeblich oder auch sinnlos ist. Diese Schöpfung ist einer Sinnlosigkeit unterworfen. Es gibt einen Grund, warum nicht alles in dem, was in der Welt passiert und nicht alles, was in unserem Leben passiert, in unseren Augen Sinn ergibt. Das ist ein Grund. Gott sagt, es ist nämlich einer Sinnlosigkeit, einer Nichtigkeit unterworfen. Sie unterliegt einer Gesetzlichkeit. Sie muss sich einem Prinzip unterordnen. Das meint Unterwerfung. Es gibt ein Naturgesetz, das die Schöpfung bestimmt, und zwar Nichtigkeit, Eitelkeit, Sinnlosigkeit. Das ist die erste Tatsache, wie Gott die Schöpfung beschreibt, in der wir jetzt gerade leben. Und das erleben wir in unserem Alltag. Warum muss es jetzt passieren? Jetzt, gerade dann, wenn ich die Predigt ausdrucken möchte, geht der Drucker nicht. Zum Beispiel. Gerade dann, wenn ich das tue, passiert das und eigentlich brauche ich es doch gerade anders. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Es hat einen Grund. Sie wurde in diesen Zustand unterworfen. Die zweite Sache in Vers 21 spricht von einer Sklaverei. Die Schöpfung ist ein Sklave der Vergänglichkeit, ein Sklave des Zugrundegehens. Die Schöpfung ist ein Sklave von einem Herrn und dieser Herr bestimmt, dass Dinge in der Schöpfung zu Ende gehen. Die Natur und die in ihr ablaufenden Prozesse sind so sehr vom Vergehen geprägt, vom nicht mehr funktionieren, vom Kaputtgehen, vom nicht mehr seinen eigentlichen Sinn erfüllen, wozu wir es gekauft oder gemacht oder gedacht haben. Dinge gehen einfach zu Ende. Ich werde diesen Pulli nicht in Ewigkeit tragen können. Kleines Beispiel, das jetzt nicht so sehr schmerzt, kaufe ich mir halt einen neuen. Aber wir merken diese Sache auch genauso im Großen. Große Dinge gehen zu Ende, gehen kaputt, werden alt, müssen erneuert werden. Und diese Tatsache ist eine Knechtschaft. Die Schöpfung kann nicht anders ablaufen als nach diesem Prinzip. Sie ist ihm unterworfen und sie ist ein Sklave davon. Und jetzt macht Paulus in diesem Zustand, in dem die Welt sich befindet, eine persönliche Beschreibung der Schöpfung. Er beschreibt jetzt die Schöpfung mit menschlichen Eigenschaften und das haben wir häufig in der Bibel. Wir haben im Alten Testament zum Beispiel die Beschreibung, die Bäume klatschen in die Hände und jubeln damit Gott. Die Schöpfung, sie kann sogar reden, sie verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Wir wissen, die Schöpfung redet nicht, aber sie personifiziert die Schöpfung und macht uns dabei etwas deutlich. Und das Gleiche finden wir in der Schrift, aber nicht nur im Positiven, dass sie verkündet, dass sie jubelt, sondern wir finden es genauso in der Schrift, dass sie trauert. In Jeremia 12, Vers 4 und 11 könnt ihr nachlesen, da wird die Frage gestellt, wie lange soll das Land, die Erde noch trauern? Wegen der Bosheit seiner Bewohner sind Vieh und Vögel dahin. Verwüstet trauert es um mich her. Wenn wir in die Schöpfung schauen, sehen wir beides. Ich will nicht alles schwarz reden. Die Welt hat wunderschöne Orte und nicht alles in unserem Leben ist nur dunkel und traurig. Diese Predigt setzt eben einfach einen Fokus auf das Leid. Gott hat in seiner Gnade so viele schöne Dinge geschenkt. Aber gleichzeitig sehen wir in der Welt, in der Tierwelt, in der Natur, in der Schöpfung, in Vulkanausbrüchen, in Zerstörung, in Naturkatastrophen eine Tatsache, nämlich Trauer. Die Schöpfung trauert. Und Paulus beschreibt es jetzt hier im Text in Vers 19 folgendermaßen. Er sagt, dass die Schöpfung ein sehnliches Harren hat. Das heißt, die Schöpfung lebt in einem Zustand, in dem sie eine Sehnsucht nach etwas anderem, Besseren hat. Sie hat ein sehnsüchtiges Harren nach etwas Positivem, das kommen soll und das kommen wird. Wir werden es uns im Laufe der Predigt anschauen. Es heißt, sie hat ein sehnsüchtiges Harren und sie wartet auf etwas. Sie befindet sich in einem Wartezimmer. Nicht in einem Zustand, der so in Ewigkeit weitergehen wird, sondern in einer Zwischenzeit, während sie auf etwas Eigentliches wartet, während sie der Nichtigkeit und der Vergänglichkeit unterworfen ist. Vers 22 beschreibt uns und personifiziert die Schöpfung noch in anderer Weise. Es heißt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Wie beschreibt Paulus die Schöpfung hier? In Vers 22 sagt, beschreibt er die Schöpfung wie eine Person, die aufgrund von Kummer, aufgrund von Schmerz, Enttäuschung und Sehnsucht, aufgrund einer Last, die sie drückt und plagt, seufzt und so ihr Gefühl zum Ausdruck bringt. Wir kennen es unter uns Menschen und Paulus sagt, genau das Gleiche ist die Schöpfung. Sie seufzt. Erdbeben, sie seufzt. Pandemien und Krankheiten, die Schöpfung seufzt. Und er macht es sogar noch konkreter und verbindet in vergleicht diesen Zustand damit, dass er sagt, die Schöpfung liegt in Geburtswehen. Die Schöpfung liegt in Geburtswehen. Er beschreibt die Schöpfung wie eine Frau, die gerade in den Wehen liegt. Das ist bemerkbar. Das hört man. Das nimmt man wahr. Das ist kein stummes Schmerzertragen. Das ist sichtbar und wahrnehmbar für alle, die in der Nähe sind. Und 1. Mose 3, Vers 16 sagt, dass dieser Schmerz der Geburt keine Kleinigkeit ist. Gott sagt nicht, ach übrigens, es geht noch viel schlimmer. Gott sagt, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Gott sagt, dieser Schmerz ist keine Kleinigkeit. Das ist etwas Hartes. Das ist etwas Ernstes. Ihr könnt Zeugen fragen, ob sie es bestätigen können. Gott beschreibt diesen Zustand der Schöpfung als eine Welt, die in Wehen liegt. Die aber, und darauf will ich schon mal hinweisen, einen entscheidenden Unterschied hat. Ein Prediger hat es so wunderbar verglichen. Wenn ich durch das Krankenhaus laufe und jemanden vor Schmerzen schreien höre, dann ist es ein Unterschied, ob ich gerade an der Notaufnahme vorbeilaufe, ob ich gerade an der Palliativstation vorbeilaufe oder am Kreissaal. Das ist ein Unterschied. Alle schreien vor Schmerz, aber der eine Schrei führt zum Leben. Der Schrei einer Mutter, die ein Kind gebärt, ist nicht das Ende, das einfach nur Tod bringt, sondern dieser Schrei hat was zur Folge? Leben. Wenn Gott es schenkt. Freude. Ein neues Geschöpf. Paulus sagt hier nicht, die Schöpfung liegt einfach nur in Wehen des Todes. Er sagt nicht, die schreit einfach nur, weil sie gerade einfach nur verreckt. Sondern er sagt, sie schreit, weil etwas Neues kommen wird. Und damit gibt Gott hier schon allein in dieser Beschreibung der Schöpfung Hoffnung und eine Perspektive. Er sagt, die Wehen, die die Schöpfung erlebt, werden Leben hervorbringen. Der Text wird uns definieren, wie das Leben aussehen wird. Zweitens, wie kam die Schöpfung in diesen Zustand? Wir haben uns jetzt angeschaut, es ist eine Schöpfung, ein Zustand der Nichtigkeit und der Vergänglichkeit ist, der in uns Trauer, der Schmerz auslöst, der uns wehtut, weil wir in dieser Schöpfung leben. Wie kam die Schöpfung in diesen Zustand? Vers 20 gibt uns die Antwort. Er sagt, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Erstens sagt der Text, die Schöpfung ist nicht freiwillig in diesen Zustand geraten. Es war nicht ihre Idee, nicht eine Folge der Evolution, nicht eine Entwicklung, die auf einmal, und man denkt sich, oh nein, warum ist das jetzt, gekommen ist. Es war nicht ihr Wunsch oder ihr Wille, sondern jemand anderes hat die Welt in diesen Zustand bewusst kontrolliert gebracht. Die Schöpfung ist nicht einfach dem Chaos überlassen, auch wenn manche Dinge in unseren Augen keinen Sinn ergeben, sondern es heißt hier, sie ist nicht freiwillig unterworfen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Wer war das? Der Teufel? Adam? Der Mensch? Wer ist verantwortlich dafür, dass wir in einer Welt voller Schmerz und Leid leben, so wie wir sie wahrnehmen? Ist der Teufel so allmächtig, dass er sagt, und jetzt wird alles der Sklaverei der Vergänglichkeit unterworfen? Gott hat es gemacht. Gott hat entschieden, dass die Welt, in der wir leben, diesen Schmerz in uns auslösen wird. Warum? Indem Paulus hier davon spricht, dass die Schöpfung diesem Zustand durch jemanden unterworfen wurde, nimmt er einen Bezug zum Anfang der Schrift. Und ich möchte mit euch in 1. Mose 3, Vers 16 gehen, weil wir dort den Urheber finden, denjenigen, der beschlossen hat, dass die Welt nach den Naturgesetzen und Prinzipien funktioniert, die Nichtigkeit und Vergänglichkeit beinhalten. 1. Mose 3, Vers 16. Wir befinden uns zeitlich danach, nachdem Adam und Eva die Sünde begangen haben, lieber eine Frucht zu essen, anstatt ihrem Gott in Dankbarkeit und Anbetung nachzufolgen. Der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt und das Gebot übertreten. Und jetzt in Vers 16 finden wir die Urteilssprechung Gottes. Es fängt damit an, dass es in Vers 14 heißt, und Gott, der Herr, sprach. Genauso wie Gott am Anfang, als es noch nichts gab, Gott sprach, es werde und es wurde, so haben wir hier einen Gott, der jetzt genauso spricht in die Schöpfung hinein, die sehr gut war und es muss so werden. Ich lese uns Vers 16 bis 19. Zu der Frau sprach er, Ich werde die Mühsal, oder wir können auch sagen, die Schmerzen deiner Schwangerschaft sehr mehren, sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das ist eine ganz entscheidende Aussage. Warum ist der Erdboden, warum ist der Ort, auf dem wir leben, unter dem Gericht Gottes? Unter Nichtigkeit und vergänglich. Gott sagt, wegen dir. Um deinetwillen, wegen dem, was du getan hast, bringe ich, unterwerfe ich die Schöpfung in diese Situation. Und es heißt weiter, mit Mühsal, und das ist dasselbe Wort wie bei der Geburt. Es geht nicht einfach nur darum, die Frau hat Schmerzen beim Kindergebären, bei der Geburt, und der Mann hat halt ein mühseliges Arbeitsleben. Gott sagt hier, mit Mühsal, mit Schmerzen und mit Kummer, so können wir das Wort übersetzen, mit Schmerzen, mit Kummer sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Was sagt Gott hier? Alle Tage deines Lebens, auch du als Mann, die du hier verbringen wirst, werden von was geprägt sein? Unterschiedlich schwer, unterschiedlich oft, unterschiedlich stark, aber sie werden von Schmerz und von Kummer geprägt sein. Das ist mehr als nur ein anstrengender Arbeitsalltag, den Gott hier verheißt. Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Warum wird das passieren? Für dich. Damit dir etwas deutlich wird. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts, jetzt kommen wir zur anstrengenden Arbeit, wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ich möchte euch auf folgende Dinge hinweisen. Als Gott Adam und Eva sein Gebot gibt und sagt, dass sie nicht davon essen sollen, nennt er ihnen die Konsequenz nur aus einem Aspekt. Er sagt, du wirst sterben. Was wir hier finden, ist mehr als nur, du wirst sterben, oder? Paulus sagt hier nicht einfach nur, du wirst sterben. Gott sagt hier nicht einfach nur, du wirst sterben. Gott sagt, der Tod wird in dein Leben und in die Welt kommen, aber der Prozess, bis du stirbst, wird genauso von Schmerz, von Leid und von Kummer geprägt sein. In allen Facetten des Lebens, im Kindergebären, in Arbeiten, in jedem Tag wirst du Schmerz und Kummer erleben. Warum? Um deinetwillen, wegen dir. Gott macht deutlich, dass diese Mühsal und der Schmerz von Paulus als Nichtigkeit und Verderben, der Tod zusammengefasst wird. Gott sagt, es geht hier nicht nur um den Tod, sondern der Fluch beinhaltet genauso den Prozess davor. Es ist Teil von Gottes Urteilsspruch. Was sollen wir spüren? Der Mensch soll spüren, was die Konsequenz seiner Sünde ist. Das ist das um deinetwillen. Gott sagt, du hast moralisch gesündigt, du hast etwas Falsches getan und ich gebe dir ein physisches Reden, körperlichen Schmerz, den du siehst und wahrnimmst, der dich daran erinnert, dass du geistlich in deinem Leben vor mir gescheitert bist. Das ist der Schrei der Schmerzen und das ist das Reden Gottes im Leid der Schöpfung. Gott sagt, das Leid, das wir erleben, soll uns deutlich machen, dass wir geistlich kaputt sind, dass wir geistlich krank sind und dass wir geistlich dem Verderben und dem Tod geweiht sind. Ich will dich etwas fragen, das habe ich auch mich gefragt. Wenn uns Leid trifft, dann empfinden wir ein so starkes Gefühl von Schmerz und von Trauer und Verzweiflung. Warum geht es uns nicht so, wenn wir lügen? Warum empfinden wir nicht den gleichen Schmerz und die gleiche Bestürzung darüber, wenn wir Streit in unseren Familien haben? Wenn wir arbeitslos werden, ist es eine riesige Katastrophe. Wenn wir uns den Fuß brechen oder nicht mehr Fußball spielen können, dann jammern wir wochenlang. Warum machen wir das nicht, wenn wir merken, ich habe eine ungeklärte Beziehung in meinem Leben? Gott macht deutlich und sagt, Ihr erlebt physischen Schmerz und der soll euch daran erinnern, dass es ein viel größeres geistliches Problem gibt. Das ist der Schrei Gottes, das ist das Reden Gottes im Leid der Schöpfung. Und jetzt kommen wir aber zu einer entscheidenden Wahrheit, die die Schrift uns lehrt. Die Schöpfung und unser Leben und die Weltgeschichte ist dieser Tatsache unterworfen, der Nichtigkeit und der Vergänglichkeit. Aber sie ist immer noch in jedem einzelnen Moment Gott unterworfen. Der Herr und der König der Schöpfung, derjenige, der die Macht über alles hat, ist nicht einfach nur die Vergänglichkeit, nicht einfach nur die Nichtigkeit, sondern in dem Allen ist die Schöpfung immer noch Gott selbst unterworfen und nicht einfach nur dem Chaos und der Willkür. Nichts auf dieser Erde geschieht ohne Gottes souveränen Willen und ohne Teil seines perfekten Plans zu sein. Auch die Situation, die wir hier in 1. Mose 3 haben. Auch im Leid muss das Leid immer noch Gott gehorchen. Der Schmerz in deinem Leben muss immer noch Zustimmung von deinem Schöpfer erhalten. Immer noch. Ich möchte diese Wahrheit, die so entscheidend ist, weil es eine riesige Frage ist, wenn dich Leid in deinem Leben trifft, wem schreibst du es zu? Aus wessen Hand nimmst du es an? Ist es Zufall für dich? Sag ja, so ist das Leben halt. Kann man nichts machen. Sind für dich in erster Linie andere Menschen schuld? Ist für dich immer der Teufel schuld? Ja, der Teufel hat das schon wieder gemacht und sonst etwas. Oder nimmst du alles Leid in deinem Leben aus der souveränen Hand Gottes an? Was lehrt die Schrift zu dieser Tatsache? Ich möchte mit euch mehrere Bibelstellen dazu vorlesen, damit unser Herz davon geprägt wird, weil ich der Meinung bin, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, wie wir Leid verarbeiten. Ob wir das Gefühl haben, es ist einfach nur der Teufel, der uns plagt, ob wir das Gefühl haben, das ist halt einfach so, weil es sein muss, oder ob wir sagen können, mein liebevoller, allmächtiger Vater hat die Kontrolle darüber und er hat ein gutes Ziel mit mir. Das ist ein Unterschied. 1. Petrus 3, Vers 22. 1. Petrus 3, Vers 22. Dort steht, er nimmt Bezug auf Jesus Christus und dann heißt es, der zur Rechten Gottes ist, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Wem ist die Nichtigkeit unterworfen? Wem ist die Vergänglichkeit unterworfen? Wem sind die Naturkatastrophen, die Mächte in dieser Schöpfung unterworfen? Wer hat die Autorität darüber und wem müssen sie gehorchen? Jesus Christus. Engel, Mächte und Kräfte und Mächte sind ihm unterworfen. Epheser 1, Vers 22. Epheser 1, Vers 22. Dort heißt es wieder, sind wieder Bezug auf Jesus im Kontext und das heißt es, und Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wem sind alle Dinge, und hier steht alles, jede Krankheit, jedes Atom, jedes Erdbeben, wem ist es unterworfen? Jesus. Aber was ist so schön daran? Er sagt, er hat diesen Jesus jemandem gegeben. Das ist so, als ob wir etwas besitzen dürfen, ein Geschenk in Anspruch nehmen. Er sagt, diesen Jesus, diesen Gott, dem alles unterworfen ist, gebe ich der Gemeinde. Was macht er deutlich? Für wen gebraucht Jesus alles, was in der Schöpfung passiert? Zu welchem Wohlergehen, zu welchem Besten für seine Gemeinde? Jesus Christus hat mit seinem auserwählten Volk Gottes ein gutes Ziel. Und alles, was in der Schöpfung passiert, muss diesem letztendlichen Ziel dienen, dass seine Gemeinde erlöst an seinem Ort in seiner ewigen Freude ihn anbeten wird. Dafür gebraucht Jesus Christus seine Macht jetzt in deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist. Er hat sie ihnen der Gemeinde gegeben. Hebräer 2, die Verse 5 bis 8. Hebräer 2, Vers 5 bis 8. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen. Die Schrift spricht hier, dass es eine zukünftige Erde geben wird, die, Überraschung, auch Jesus unterworfen sein wird. Da wird sich nichts dran ändern. Von dem wir reden. Das machen wir tatsächlich heute in der Predigt. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du auf ihn siehst? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Jesus ist allmächtiger Herrscher davon. Und jetzt kommt aber eine entscheidende Tatsache. Indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts ausgelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Diese Tatsache ist nicht etwas, ist kein logischer Rückschluss, den du aus dem Weltgeschehen ziehst. Wir betrachten nicht die Welt und was passiert und sagen, ja stimmt, ist alles Gott unterworfen. Nein, die Schrift offenbart uns diese Tatsache. Gott selbst spricht diese Tatsache in unser Leben. Warum? Jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Es ist etwas, das wir glauben, nicht etwas, das wir sehen, nicht etwas, das wir fühlen, nicht etwas, das wir logisch zusammenreimen. Es ist eine Tatsache, der wir vertrauen, der wir Glauben schenken, selbst dann, wenn wir in unserem Leben Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit erleben. Dann halten wir diese Wahrheit hoch und sagen, Christus regiert. Jesus ist allmächtig. Jesus hat die Kontrolle darüber. Aber, was sagt er? Jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Es gibt aber auch ein Dann. Wir werden es nämlich eines Tages sehen. Eines Tages wird es sichtbar deutlich werden, dass Jesus Christus die Welt nach seinem guten Plan regiert und geführt hat und dass alle Dinge ihm untergehorchen müssen. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie mein Erlöser spricht und es wird. Und ich lese nicht nur davon. Ich werde es sehen. Ich werde sehen, der hat gesprochen und jetzt ist das passiert. Wir werden sehen, dass ihm alles unterworfen ist. Und er hat nichts ausgelassen. Ich möchte weitere Verse einfach zitieren. Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Daniel 4, Vers 32. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels, das heißt mit dem Universum, mit den Sonnensystemen, und aber genauso mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Alles ist ihm unterworfen. Und Epheser 1, Vers 11 sagt, dass wir in Jesus ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und das ist eine entscheidende Sache. Dieser Vers macht nämlich deutlich, dass alles, was in der Welt passiert, von dem und Gott sprach und es wurde, von dem und Gott sprach und er verfluchte, alles schon davor hatte einen festgesetzten Plan und einen Ratschluss nach seinem Willen. Der Sündenfall ist nicht ein Scheitern einer ursprünglichen Idee, sondern Teil eines ewigen, vollkommenen Planes Gottes. Gott hatte ein größeres Ziel vor Augen als einen Garten. Da steht nicht Paradies im Urtext, da steht einfach nur Garten. Gott hatte etwas Größeres vor. Gott wollte nicht eine Schöpfung, die sehr gut ist. Gott wollte eine Schöpfung, die herrlich ist. Das ist mehr als sehr gut. Das ist mehr als sehr gut. Gott wollte eine Schöpfung, die nicht mehr durch das Böse kaputt gehen kann. Gott wollte, dass Menschen ihn nicht einfach nur dafür preisen und anbeten, dass er so mächtig ist. Adam musste Gott nicht für seine Gnade preisen. Wozu auch? Er brauchte sie noch nicht. Es war doch keine Schuld da. Es war keine Sünde da. Er konnte sagen, Gott, du bist herrlich, Gott, du bist mächtig, Gott, du bist gut, du bist gerecht. Was wollte Gott aber? Gott wollte ein Volk, das sagt, Gott, du kannst vergeben. Gott, du kannst lieben, wen es nicht verdient hat. Gott, du kannst Gnade erweisen und beschenken, wer eigentlich die Hölle verdient hat. Das ist mehr. Das ist eine größere Anbetung als einfach nur, du bist mächtig und kannst halt Planeten schaffen. Das war Gottes ewiges großes Ziel. Weil Gott, weil alles seinem Willen unterworfen ist, weil alles ihm gehorchen muss, finden wir in der Schrift folgende Verse. 5. Mose 32, Vers 39. 5. Mose 32, Vers 39. Dort steht: Seht nun, dass ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir. Es gibt niemand neben mir, der diese Autorität, diesen Plan fassen und umsetzen kann. Und was sagt Gott? Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Dieser Vers ist wichtig. Der ist wichtig. Der Tod kommt nicht einfach nur, weil der Teufel dir gerade was wegnehmen wollte. Nein, Gott sagt, ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage. Von mir kommen Wunden. Aber ich heile auch. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Wem schreibst du das Leid in deinem Leben zu? Von wem kommt es? Jesaja 45, Vers 7. Jesaja 45, Vers 7. Dort beschreibt Gott und erinnert wieder daran, dass außer ihm keiner ist. Er der Herr ist und sonst keiner. Und dann sagt er in Vers 7, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Wer macht es? Wer macht Licht? Hier parallel gesetzt mit Frieden, mit Hoffnung. Wer schafft aber genauso Finsternis? Nicht im Sinne von Bosheit, sondern von Unheil, von Schmerz. Wer ist souverän und entscheidet darüber, was, wie, wann passiert? Es ist der Herr und sonst niemand. Und ein letzter Vers, Amos 3, Vers 6 sagt, geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt? Gott regiert. Nicht die Sünde, nicht der Teufel, nicht du, kein Politiker, Gott regiert. Gott regiert nach seinem guten Plan, indem er seine Gemeinde erlösen und in Ewigkeit in seine Herrlichkeit und Freude führen wird. Und die Schrift, das war eine richtige, ich will nicht sagen Qual, aber die Bibel ist voll davon. Da musste ich nicht hingehen und sagen, oh, hoffentlich finde ich einen Vers, wo steht, dass Gott regiert. Das ist nicht so. Ich sage, hey, welchen nehme ich? Und ich habe versucht, die dramatischen zu nehmen, die deutlich machen, alles kommt aus Gottes Hand. Alles. Die Jünger sehen Jesus und sagen, wer ist dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus sagt, werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent verkauft? Inflation, heute wären es 50 Euro. Er sagt, und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Ey, ein Vogel stirbt nicht, ohne dass Gott es nicht gerade will. Es gibt größere Dinge als ein Spatz. Es gibt größere Dinge. Ohne den Willen, ohne den Vater geschieht auch nichts. Gott, Jesus Christus, kontrolliert jedes einzelne Atom, jede Zelle, jeden Atemzug, jeden Pulsschlag, jedes Leben. Alle Naturereignisse, jede Bahn eines Planeten, in unserem Sonnensystem, in allen Sonnensystemen und im ganzen Universum. Alles liegt in seiner mächtigen Hand. Was macht diese Information mit dir? Willst du jetzt sagen, ja Gott, dann müssen wir mal ein Wörtchen reden. Die Warum-Frage ist nicht immer eine Anklage, sondern sie darf auch den Schmerz unseres Herzens ausdrücken. Richte sie an Gott. Die Psalmisten haben auch nicht immer eine Antwort auf das Warum erhalten und trotzdem konnten sie den Psalm mit Lobpreis beenden. Nicht alle, aber manche Psalmen enden mit Lobpreis, ohne dass eine Antwort darauf kommt. Warum? Weil sie Gott kennen. Weil sie wissen, zwischen mir und Gott besteht die Beziehung eines geliebten Kindes und eines Vaters, der es gut mit mir meint. Das ist das, was wir in Römer 8 haben. Er sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das wissen wir, auch wenn wir es nicht fühlen. Hier steht auch wieder, nicht sehen oder fühlen oder sonst etwas. Er sagt, wir wissen es. Wir dürfen es glauben, auch dann, wenn unser Leben gerade so anders aussieht. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist liebevoll, Gott ist langsam zum Zorn. Und weil ich auch diese Facetten meines Vaters kenne, kann ich alles aus seiner Hand annehmen. Weil Gott von der Erschaffung aus dem Nichts über die Unterwerfung der Schöpfung bis hier jetzt in die Gegenwart alles unter Kontrolle hält, ist er auch in der Lage, dem Leid der Schöpfung ein Ende zu bereiten. Sie ist ihm unterworfen und Gott kann sagen, fertig, jetzt reicht es aber. Jetzt reicht es. Die Welt, die Schöpfung hat genug gelitten. Mein Volk hat genug gelitten. Es wird Zeit für etwas Besseres und für etwas anderes, nachdem sich ihr Herz sehnt. Es wird Zeit für etwas, das ich ihnen versprochen habe. Gott unterwirft nämlich nicht einfach nur die Schöpfung, sondern er gibt ihr eine Verheißung. Er gibt ihr Hoffnung, er gibt ihr ein Versprechen. Und auch das hatte Paulus im Sinn, als er diesen Text geschrieben hat. Was kommt vor dem Fluch, den Gott Eva und Adam ausspricht? Der verheißene Nachkomme. Im Urteil, in diesem traurigen, düsteren Moment, verheißt Gott, dass er sagt, ich werde jemanden schicken, der den Teufel dafür richten wird, dass er den Menschen verführt hat. Und ich werde einen Herrscher auf diese Welt schicken, der ein Retter ist. Das ist Hoffnung, die Gott schon in 1. Mose 3 gibt. Und Paulus hat diese Hoffnung genauso gesehen und wahrgenommen. Und deswegen kann er genauso von dieser Hoffnung in Römer 8 sprechen. Er sagt in Vers 20, sagt, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Gott hat nicht einfach nur ein Urteil gesprochen und hatte im Sinn, dass es jetzt für immer so bleibt. Gott wusste und hatte den Plan, dass dieses Leid eines Tages ein Ende finden wird. Dass dieses Leid eines Tages zu einem guten Ende, zu einem guten Ziel für sein geliebtes Volk kommen wird. Gott verspricht Hoffnung im Leid. Und damit tröstet er unsere Herzen, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die nicht mehr wieder gut wären. Es gibt ein neues Leben. Es gibt einen, ich will nicht sagen Neustart, aber es gibt einen neuen zukünftigen Erdkreis, der ihm unterworfen sein wird, wo all das keinen Einzug finden und haben wird. Paulus macht diese Hoffnung nicht nur in Vers 20 deutlich, indem er in Vers 19 davon spricht, dass die Schöpfung eine sehnsüchtige Erwartung hat und dass sie auf etwas wartet, verwendet er ein Wort, das nicht nur einen geduldigen Warteprozess beschreibt, sondern eine Erwartung von, ich weiß, da wird ein bestimmtes Ziel kommen. Wenn ich auf dem Weg in den Urlaub bin, dann fahre ich nicht einfach auf der Autobahn und denke mir so, ja, kommt da auch irgendwas anderes irgendwann? Ich weiß, da kommt etwas, ich bin auf dem Weg zu etwas hin. Und das ist dieses Warten, das Paulus hier mit der Schöpfung beschreibt. Die ist nicht einfach nur irgendwie im Niemandsland und denkt, ja gut, alles nichtig, alles traurig, alles irgendwie verderblich. Nein, sie wartet auf ein ganz konkretes Ereignis. Worauf wartet die Schöpfung? Sie wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie wartet darauf, dass an den Söhnen, an den Kindern Gottes, sichtbare Herrlichkeit zu sehen wird, sein wird. Jesus sagt, die Gerechten werden leuchten im Reich ihres Vaters. Daniel sagt, die Gerechten werden leuchten wie die Sterne im Himmel. Uns wird eines Tages sichtbare Schönheit und Herrlichkeit umgeben. Und die Bibel versucht es irgendwie mit biblischen Begriffen zu beschreiben. Sagt, okay, es gibt einfach nichts Helleres, das wir kennen als die Sonne. Ja, ungefähr so wird es sein. Wir werden uns trotzdem in die Augen schauen können, nicht alle so geblendet sein. Aber da wird Schönheit wird uns umgeben. Und er sagt, die Schöpfung wartet darauf. Ich habe es vorhin schon genauso gesagt, die Geburtswehen sind nicht der Schrei des Todes, sondern der Schrei von der Schöpfung neuen Lebens, das entstehen wird. Die Schöpfung ist auf Hoffnung unterworfen. Was wird sie nämlich erleben? Es heißt, sie wird frei gemacht werden. Gott sagt, jetzt ist es Sklaverei. Jetzt ist es eine Zeit, in der die Schöpfung nicht anders kann, aber ihr letztendliches Ziel wird Freiheit sein. Und diese Tatsache hat Gott schon im Alten Testament an ganz, ganz vielen Stellen verheißen. Psalm 102, Vers 27. Ich möchte mit euch die Stellen in der Schrift anschauen, in denen Gott versprochen und verheißen hat, dass die Welt nicht ewig so weitergehen wird, sondern dass etwas Gutes, etwas Besseres kommen wird für seine Familie, für seine Kinder. Psalm 102, Vers 26 bis 28 lese ich vor. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden untergehen oder sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wirst du sie verwandeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Er bekennt und sagt, eine Tatsache, die in all den verschiedenen Phasen unseres Lebens und der Weltgeschichte bestehen bleibt, ist, dass Gott sich nicht ändert. Gott ist derselbe. Und er verheißt sie und sagt, die Welt, sie wird untergehen, sie wird umkommen, aber was wird es beinhalten? Sie wird verkleidet, sie wird verwandelt werden. Er wird sie umziehen. Er wird die vergänglichen, dreckigen, zerlumpten Klamotten der Schöpfung ausziehen und sie überkleiden mit etwas Neuem. Das hat Gott versprochen, das hat Gott verheißen. Jesaja 51, Vers 6. Gott sagt, erhebt eure Augen zum Himmel und blickt auf die Erde unten. Denn die Himmel werden zergehen wie Rauch und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahin sterben. Aber meine Rettung wird in Ewigkeit sein und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschmettert werden. Gott sagt, die Erde wird zerfallen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem sie zergehen wird wie Rauch. Es wird sich auflösen. Die anderen stellen und sagen uns, es wird neu geschaffen werden. Aber er sagt uns, diese Erwartung, diese Tatsache, auch dass Menschen gerichtet werden in diesem Moment, muss uns keine Angst sein. Warum? Seine Rettung und seine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen. Dass Jesus Christus unser Retter ist, wird in diesem Moment sichtbar werden. Es wird für uns kein Gericht sein, kein Weltuntergang sein, sondern die Vollendung der Erlösung und das Sichtbarwerden der Hoffnung der Gerechtigkeit. Jesaja 65, eines der, ab Vers 17, der konkretesten Abschnitte im Alten Testament, in dem Gott, ähnlich wie in Offenbarung 21, den neuen Himmel und die neue Erde beschreibt. Es lohnt sich einmal, diese beiden Kapitel parallel zueinander zu lesen und wir merken, wie Johannes in anderen Worten ganz, ganz viele Parallelen zieht zu dem, was Jesaja hier von Gott prophezeit bekommen hat. Was sagt Gott? Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Die Welt, in der wir jetzt leben, voller Leid und Schmerzen, werden vergessen werden. Es wird uns nicht mehr in den Sinn kommen. Wir werden die Trauer unseres jetzigen Lebens nicht in den Himmel mitnehmen. Es wird nicht mehr daran gedacht werden. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Gott sagt, sondern freut euch und frohlockt auf ewig über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich verwandle Jerusalem frohlocken und sein Volk in Freude. Gott sagt, das, was ich tun werde, das, was ich schaffen werde, soll was in uns auslösen. Freude, Vorfreude, eine Erwartung. Es ist ein Unterschied, wenn ich gerade in einem dunklen Moment in meinem Leben sitze und weiß, Christus hat es mir erkauft, dass ich eines Tages in seiner Herrlichkeit sein werde. Gott sagt, freut euch über das, was ich schaffe. Und er sagt, diese Freude wird ewig sein. Sie wird nicht mehr zu Ende gehen. Deswegen können wir den Himmel, die Gegenwart Gottes, als den Ort der ewigen, vollkommenen Freude beschreiben. Eines Tages wird es sichtbar in Ewigkeit sein und nicht mehr durch irgendwelche Ereignisse in unserem Leben getrübt werden. Vers 19. Ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr darin gehört werden. Gott sagt, dieser Ort, den ich schaffen werde, das himmlische neue Jerusalem, wird ein Ort sein, in dem es keine Trauer, kein Geschrei, kein Streit mehr geben wird. Und Gott selbst wird sich über diesen Ort, den er schafft, freuen und über dieses Volk, das bei ihm ist. Die Verse gehen damit weiter, dass Gott beschreibt, dass es keinen Tod mehr geben wird, indem er beispielhaft im Vers 20 sagt, dass es keine frühzeitigen Sterbefälle mehr geben wird. Offenbarung 21, wenn wir es parallel lesen, macht klar, es wird keinen Tod mehr geben. Und Jesaja beschreibt es so, dass er sagt, es werden keine Kinder mehr sterben. Es wird keine Todgeburten mehr geben. Es wird keine Menschen geben, die sterben, bevor sie alt sind. Und er wählt doch ganz bewusst diese Bilder. Wie viel Leid, das Menschen in der Schöpfung erleben, geschieht, weil Menschen zu früh aus unserem Leben gegangen sind. Viel Leid. So viel Leid ist damit verknüpft. Und zur damaligen Zeit gestorbene Kinder, Frauen, die bei der Geburt sterben, Menschen, die ihr 80. Lebensjahr nicht erreichen, noch so viel größer. Und Gott beschreibt es und sagt, das wird nicht mehr sein. Dieses Leid wird keinen Einzug dort mehr finden. Wir werden uns freuen, es geht weiter in den Texten, dass es als ein Ort von Genuss beschrieben wird, ohne ungerechten Verlust. Er sagt, nicht die einen werden es bauen und die anderen werden es essen. Ich werde nicht mein Haus bauen und ein anderer wird da hineinziehen. Er sagt, ohne Verlust, ihr werdet es genießen. Und ihr werdet, Vers 24, es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Was meint es? Gott steht direkt daneben. Das ist eine innige Gemeinschaft der Gegenwart Gottes, die hier im Propheten beschrieben wird. Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Speise sein. Man wird nichts Böses tun und kein Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Gott sagt, es wird ein Ort der Freude sein, ein Ort des Genusses. Wir werden dort Sachen machen. Er beschreibt es hier, wir werden Weinberge anpflanzen, wir werden Häuser bauen, wir werden Zeit miteinander verbringen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir denken zu abstrakt vom Himmel. Nimm die Schönheit dieser Schöpfung ohne Sünde und wir werden das in verherrlichter Weise machen werden. Ohne Mühsal, ohne Schmerzen, ohne Kummer, in der Gegenwart Gottes. Es wird eine Kontinuität zwischen der alten und der neuen Schöpfung geben. Und es wird ein Ort sein, wo die Schlange nicht hineinkommen kann und wieder zum Bösen verführt. Denn man wird nichts Böses tun und kein Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg. Gott sagt, es wird ein Ort ohne menschliche gegenseitige Verletzung sein, ohne Streit in Familien, ohne Ausgrenzung, ohne Mobbing, ohne Krieg, ohne Rassismus. Das wird der Himmel sein, ein Ort der Liebe Gottes unter seinem Volk. Das ist die Erwartung, die Gott beschreibt. Es geht im Neuen Testament weiter. Es gibt drei Stellen im Neuen Testament, wo es heißt, wir warten auf die Wiederherstellung aller Dinge. Apostelgeschichte 3. 2. Petrus 3, Vers 13 sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung eine neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Keine Sünde, keine Unreinheit, keine Bosheit. Und parallel zu Jesaja 65, das zentralste Kapitel zu diesem Himmel, zu dieser neuen Schöpfung, Offenbarung, Kapitel 21 und 22. Und ich möchte auch diese Verse, die gehen so runter. Du liest sie so leicht. Für mich gibt es kaum schönere Verse in der Schrift, die ich lesen kann, wo in mir auslösen zu sagen, ich werde dort sein. Ich werde das erleben, weil Jesus Christus mich erlöst hat. weil Jesus Christus mir eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Offenbarung 21 sagt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist der Ort und das Volk Gottes, das geschmückt ist für ihn, das vom Himmel herabkommen wird auf die neue Erde, auf den neuen Erdball. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte, die Wohnung, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist das Zentrale am neuen Himmel und der neuen Erde. Gott selbst in seiner Schönheit, in seiner Barmherzigkeit, in seinem liebevollen, gerechten Wesen wird in unserer Mitte wohnen und mit uns direkte, sichtbare Gemeinschaft haben. Und weil Gott da ist, wird es das geben, was wir in Vers 4 lesen. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und in Vers 8, 7 heißt es, wer überwindet, wird das erben. Wenn Paulus in Römer 8 davon spricht, dass wir in Christus Söhne Gottes sind und dass wir in Christus Miterben sind von dem, was Christus bekommt, dann spricht er davon. Wem gehört diese neue Schöpfung? Jesus. Es ist der Wohnort, den Jesus sich aussuchen wird. Jesus Christus entscheidet sich, dass er eines Tages in Ewigkeit auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel leben wird und die Ewigkeit verbringt. Und er sagt, diesen Ort, der so vollkommen ist, der so schön ist, in dem es keine Sünde, kein Unrecht mehr gibt, pure Freude, diesen Ort will Jesus mit dir teilen, wenn du zu Gottes Familie gehörst. Warum passiert das alles? Warum schafft Gott das? Gott sagt, ich will ein Zuhause für meine Familie. Ich will einen Ort, der zu mir passt. Ich will einen Ort, der so perfekt ist, dass ein makelloser, heiliger Gott dort seine Ewigkeit verbringen wird. Wie schön muss dieser Ort sein? Allein von diesem Gedanken her gedacht. Wenn Gott sagt, der Ort ist so, dass ich nichts anderes mehr schaffen muss, das passt so. Der ist so vollkommen, so schön, dass es so bleiben kann. Und ich habe meine Familie bei mir. Das ist Gottes ewiger Plan. Offenbarung 22 sagt, dass es ein Ort sein wird der Heilung, ein Ort sein wird von vollkommenem Leben und ein Ort, Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Gott sagt, dieser neue Himmel und diese neue Erde ist nicht mehr der Nichtigkeit unterworfen. Sie ist nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen. Sie wird nicht mehr kaputt gehen, nicht mehr Schönheit verlieren. Sie wird nicht mehr verflucht sein, sondern sie wird vollkommen sein. Und wir werden sein Angesicht sehen. Gott wollte, dass seine Familie einen Wohnort hat. Und das ist die Stoßrichtung, die Paulus hier als Begründung für diese Schöpfung gibt. Er sagt, warum wird die Schöpfung frei gemacht? Warum? Er sagt in Römer 8, Vers 21, sie wird frei gemacht werden von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Kinder Gottes, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Was ist das eigentliche Ziel? Gott will, dass die Herrlichkeit, mit der er uns bekleiden wird, dass die Freiheit, die du und ich erleben werden, in einem Ort geschieht, der dazu passt. Diese Erde eignet sich nicht dafür, aber die neuen Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen wird. Und das war sein Plan vor Grundlegung der Welt. Es heißt, wir sind als Söhne Gottes vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt. Das sollen die Söhne Gottes bekommen. Es heißt, dass Jesus Christus als Lamm vorherbestimmt wird. Warum als Lamm? Gott wusste und Gott wollte Schmerz und Leid und Tod in dieser Welt. Warum? Damit er offenbaren kann, dass er als Lamm so demütig und liebevoll ist, dass er sich für die Erlösung in dieses Leid erniedrigt. Wir müssen den Sündenfall, wir müssen das Leid in dieser Welt von ganz, ganz, ganz weit außen betrachten. Nicht so klein von, oh nein, mir tut es so leid. Der Vater und der Sohn sagt, lasst uns eine Welt schaffen. Und ich will, dass in diese Welt Finsternis kommt. Ich will, dass diese Welt als gerechtes Urteil, Gott hat nichts mit Sünde zu tun, aber als gerechtes Urteil der Vergänglichkeit und der Nichtigkeit unterworfen wird. Warum? Ich will offenbaren, dass ich demütig bin. Ich will offenbaren, dass ich bereit bin, zur Rettung selber in dieses Leid herabzukommen und selber diesen Tod zu durchleben und ihn aber besiege. Deswegen wollte Gott Schmerz, deswegen wollte Gott Leid und Tod in dieser Welt. Warum? Gott wollte das Kreuz Jesu Christi. Gottes ewiger Plan war das Evangelium. Gott wollte diese Botschaft Wirklichkeit werden lassen. Gott wollte, dass die Grundlage dafür, warum wir an diesen Ort kommen, das ist mein letzter Punkt, dass die Grundlage, warum wir auf diesen Ort kommen, nicht einfach nur ist und Gott sprach und es wurde, sondern und Gott litt und es wurde. Gott starb und es wurde. Gott auferstand und es wurde. Und Gott fuhr in den Himmel und es wurde. Gott wollte sein Evangelium in der Welt leben. Und er wollte, dass das die schönste und kostbarste Botschaft ist, die wir hören können. Jesus Christus wollte in seinem Leiden und Sterben die Grundlage schaffen, damit wir in Ewigkeit bei ihm sind. Und deswegen werden wir nicht einfach nur einen König preisen, sondern Gott wollte, dass er als Lamm gepriesen wird. Gott wollte nicht einfach nur, dass wir einen allmächtigen, herrschenden Löwen sehen, sondern dass wir ihn wahrnehmen in seiner Barmherzigkeit, in seinem Mitgefühl für uns Menschen. Deswegen ist das Evangelium die Grundlage dafür, dass wir an diesen Ort kommen. Wenn wir diese Schöpfung, diese neue Schöpfung betrachten, dann löst es in mir das Gefühl davon aus, dass ich sage, ich will dorthin. Ich will in die Gegenwart Gottes. Ich will ihn sehen. Ich will ihn berühren. Ich will ihn preisen. Ich will ihm dienen in Ewigkeit. Wir beschreiben und befassen hier uns mit einem Ort, wo wir von vollkommener Freude, von Schönheit, von ewigem Frieden reden und alles sehen und unsere Erwartung geht, dass wir sagen, wir wollen dahin. Und ich will uns auf Folgendes hinweisen. Jesus hatte das schon. Jesus war dort. Jesus hat Herrlichkeit erlebt. Jesus hat pure Freude und Frieden erlebt. Liebende Gemeinschaft. Jesus hatte das. Aber er sagt, wisst ihr was? Meine Liebe ist so groß, dass ich bereit bin, darauf zu verzichten. Ich bin bereit, diesen schönen Ort zu verlassen, um mich in den Dreck dieser Welt zu begeben. Warum? Weil ich so eine Freude dabei habe, Sündern durch den Glauben an mich Vergebung zu schenken und sie an diesen Ort bei mir zu bringen und diese Herrlichkeit mit ihnen zu teilen. Das ist der Ratschluss Gottes. Das ist die Hoffnung, das ist die Perspektive, die wir im Leben haben können. Gott tröstet uns als seine geliebten Kinder, diesen gilt es. Diejenigen, die Jesus Christus aufnahmen, die an ihn glauben, diese Kinder Gottes werden diese neue Schöpfung erben und mit ihrem Schöpfer genießen. Und Gott tröstet uns, indem er uns verspricht, dass er diese jetzige Schöpfung verwandeln und umgestalten wird. Und er verspricht uns eine neue Welt voller Freiheit als Zuhause für Gottes Familie. Und er erklärt uns und tröstet uns in diesem Text, dass er sagt, von der Unterwerfung über die Gegenwart bis in die Zukunft, bis es soweit ist, ist alles mir unterworfen. Es steht unter meiner Macht und es ist außer Frage, dass es das Ziel, das ich bestimmt habe, erreichen wird. Gott tröstet uns damit, dass er sagt, du darfst dich, während du in dieser jetzigen Welt lebst, als Kind Gottes ansehen. Als ein geliebtes Kind, dem der Vater gerade eine ewige Wohnung bereitet. Und bis wir bei ihm sind, vertrauen wir darauf, dass er diesen guten Plan zu seiner Ehre und zu unserer Freude in Ewigkeit umsetzen wird. Das war Teil 3 der Predigtreihe über den Römerbrief. Gottes Trost für uns ist eine herrliche neue Schöpfung für seine Kinder. Amen.